zur Einstimmung mit den tiefen Gedanken. Wer das Lied nicht kannte, der Text ist Immanuel. Unser Gott ist mit uns. Und wenn Gott mit uns ist, wer kann dann gegen uns bestehen? Immanuel, unser Gott ist mit uns. Ich denke, eine beeindruckende Botschaft. Vielen Dank dafür. Ich freue mich, dass wir gemeinsam heute an diesem Sabbat nachdenken können über Gott. Ich freue mich vor allen Dingen, dass Gott seine Gegenwart verheißen hat. Ich freue mich über euch, euch zu sehen. Lieben Gruß von meiner Frau. Sie hat in Penzberg die Jugendlektion, lässt euch aber alle recht herzlich grüßen. Und ja, ich freue mich, dass wenn wir Gottes Wort aufschlagen, wir die Verheißung haben, eben, dass Gottes Geist an uns wirkt. In, ich glaube, der vorletzten Predigt habe ich mit euch über Hiskia nachgedacht und über diese Situation in Jerusalem, als der heidnische König vor dem Stadttor stand und gesagt hat, wer überläuft zu mir, der soll am Leben bleiben. Wer dagegen in der Stadt bleibt, wird sterben. Und wir haben gesehen, dass ungefähr 200 Jahre später es die gleiche Situation noch einmal gab. Diesmal war es Nebukadnezar. Zwei ähnliche Situationen und wir haben uns die Frage gestellt, woher konnte Gottes Volk wissen, wann es richtig war zu bleiben und wann es richtig war zu gehen. Und wir haben gesehen, dass der Unterschied in den Propheten lag. Die Propheten haben jeweils zu dieser Zeit die Botschaft gegeben, die richtig war. Ich möchte heute ein Stück weit an diese Predigt anknüpfen. Von der Zeit halber. Ich lade euch ein, 2. Chroniker aufzuschlagen. Das 2. Buch der Chronik. Und dort Kapitel 33. 2. Chronik 33 erzählt uns die Geschichte von Manasse. Und ich möchte mit euch einfach in dieses Kapitel hineinlesen. 2. Chronik, Kapitel 33. Da lesen wir Manasse, also der Sohn Hiskias, der Sohn dieses treuen Königs, der Gott gesucht hat von ganzem Herzen, wo die götzendienerischen Standbilder umgehauen worden sind, wo Gott das Volk bewahren konnte, indem ein Engel 185.000 assyrische Soldaten getötet hat. Manasse, steht hier, war 12 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 55 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn missfiel, nach den greulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Er baute die Opferhöhen wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte, und er richtete den Baalen Altäre und machte Bilder der Aschera und betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Er baute auch Altäre im Hause des Herrn, von dem doch der Herr gesagt hatte, zu Jerusalem soll mein Name sein ewiglich, und baute Altäre dem ganzen Heer des Himmels in beiden Vorhöfen am Hause des Herrn. Und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal Ben-Hinnom und achtete auf Zeichen und Vogelgeschrei und trieb Zauberei und bestellte Geisterbeschwörer und Zeichendeuter und tat viel, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Er stellte auch das Bild des Götzen, das er machen ließ, ins Haus Gottes, von dem Gott zu David gesagt hatte und zu seinem Sohn Salomo, in diesem Hause zu Jerusalem, das ich erwählt habe vor allen Stämmen Israels, will ich meinen Namen wohnen lassen ewiglich und will nicht mehr den Fuß Israels weichen lassen von dem Lande, das ich ihren Vätern bestimmt habe, sofern sie halten und alles tun, was ich ihnen durch Mose geboten habe, nach dem ganzen Gesetz, den Geboten und Rechten. Aber Manasse verführte Juda und die Einwohner von Jerusalem, dass sie es ärger trieben als die Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertilgt hatte. Und wenn der Herr zu Manasse und seinem Volk reden ließ, merkten sie nicht darauf. Darum ließ der Herr über sie kommen, die Obersten des Königs von Assur. Die nahmen Manasse gefangen mit Fesseln und legten ihn in Ketten und brachten ihn nach Babel. Und als er in Angst war, flehte er zu dem Herrn, seinem Gott, und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Und als er bat, ließ sich der Herr erbitten, Und er hörte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Danach baute er die äußere Mauer an der Stadt Davids westwärts zum Gihon hin im Tal und wo man zum Fischtor hineingeht und führte sie um den Ofel und machte sie sehr hoch und er legte Hauptleute in alle feste Städte Judas. Er entfernte die fremden Götter und den Götzen aus dem Hause des Herrn und alle Altäre, die er gebaut hatte, auf dem Berge des Hauses des Herrn und in Jerusalem und warf sie hinaus vor die Stadt. Und er stellte den Altar des Herrn wieder her und opferte darauf Dankopfer und Lobopfer und befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Aber das Volk opferte noch auf den Höhen, jedoch dem Herrn, ihrem Gott. Was aber mehr von Manasse zu sagen ist und sein Gebet zu seinem Gott und die Reden der Seher, die zu ihm redeten im Namen des Herrn, des Gottes Israels, siehe, das alles steht in den Geschichten der Könige von Israel. Soweit einmal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Bericht lest. Da ist der Sohn Hiskias, der Sohn des bis dahin wohl wirklich treuesten Königs, der das Land durchzieht und alle Götzenstatuen entfernt. Und dann kommt sein Sohn Manasse. Und Manasse ist der schlimmste König, den Israel jemals hatte und haben wird. Später heißt es dann, dass das Volk Juda in die Gefangenschaft geführt wurde wegen den Sünden Manasses. Und ich weiß nicht, ob ihr euch die Frage gestellt habt, wie das kommt, warum Manasse so reagiert. Ich möchte die Predigt heute in einer besonderen Art halten, nämlich in der Ich-Form von Manasse. Und ich hoffe, dass es uns allen hilft, diese Geschichte und mit dem auch, was sie uns zu sagen hat, deutlicher verstehen zu lassen und dadurch auch diesen Bibeltext und was er uns sagt, wirklich in unser Leben übertragen zu können. Habt ihr euch schon einmal gefühlt, als ob ihr verflucht worden wärt? Habt ihr schon einmal das Gefühl gehabt, dass egal was ihr macht, euer Leben eh den Bach runtergeht? Eh dem Verderben entgegengeht, weil ihr von Anfang an dazu verdammt seid? Hattet ihr schon einmal das Gefühl, dass eine Katastrophe, etwas Schlechtes auf euch zukommt und ihr keine Möglichkeit habt, sie abzuwehren oder sie zu verbessern? Eben verflucht und keine Chance, weil eure einzige Möglichkeit, wo ihr Hilfe erwarten könntet, genau die Ursache für euren Fluch ist? Seid froh, wenn es nicht so war, denn mir ging es so. Vielleicht sollte ich mich erst mal vorstellen. Mein Name ist Manasse. Als ich 10 Jahre alt war, war ich der Traum eines jeden jungen Mannes unserer Stadt. Der Vater, ein reicher König, Jerusalem reich genug, um die zukünftige Supermacht im Aufstieg, nämlich Babylon, neidisch werden zu lassen. Ich spielte nicht mit Steinen. Nein, ich lernte reiten auf echten Araberpferden. Statt Murmeln spielte ich mit Perlen. Ich hatte einen Affen zum Spielkameraden und lernte kämpfen. Mit 10 Jahren wurde ich Co-Regent, Herrscher Jerusalems, zusammen mit meinem Vater. Aber genau hier fängt das Problem an. Vater, ich fühlte mich nicht wie sein Sohn. Er kümmerte sich nicht um mich. Das Reich Gottes, der Wille der Propheten, alles war wichtiger als ich. Er kümmerte sich um mich, ja. Mache ich alles richtig? Lerne ich gut? Bereite ich mich gut auf die Zukunft vor? Bin ich gehorsam? Das waren Fragen, die ihn interessierten. Aber mehr. Er war auch ein guter Lehrer. Besonders in Wirtschaft, in Administration konnte er mir viel beibringen. Aber sonst, all die Dinge, die sich mit dem Staat beschäftigen, interessierten ihn. Aber nicht ich. Wie es mir ging. Er fragte nie, was ich fühlte oder was ich dachte. Verantwortung, Strafe bei Fehlern. Vielleicht lag es auch daran, dass er so viele Kinder hatte. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich war mit dem ganzen Königshof verwandt. Sein Problem, er hatte zwei Gesichter. Das Gute und Fromme vor dem Volk, ein eher egoistisches und manchmal herzloses Zuhause. Trotzdem schien er Gottes Liebling zu sein. Er konnte sich alles erlauben. Ihr glaubt, ich übertreibe? Bitte sehr, hier ein Beispiel und gleichzeitig der Anfang meines Dilemmas. Gott errettete meinen Vater und ganz Jerusalem vor Sanherib. 185.000 gegnerische Soldaten waren plötzlich tot. Es hat gestunken, bis wir all diese Soldaten weggeräumt hatten. Und das Volk verehrte meinen Vater natürlich. Dabei war er um diese Zeit schwer krank geworden. Gott wollte ihn sterben lassen. Er war beleidigt. Wir durften nicht zu ihm gehen. Doch dann geschah ein Wunder. Gott heilte ihn. Kleiner Einschub, weil ich Fragezeichen in den Gesichtern sehe. Viele sind der Meinung, wie es auch in der Maxwell-Bibel rüberkommt, dass Manasse erst in der Zeit geboren wurde nach der Heilung von Hiskia. Es gibt in der Zwischenzeit eine recht gute Arbeit von einem Studenten der Andrews University über die Chronologie der Könige in Buch Chronik und Könige. Und er arbeitet eben raus, was früher nicht so bekannt war, dass es eben eine Koregentschaft gab zwischen Manasse und Hiskia. Das heißt, dass es eine Zeit gab, wo Manasse und Hiskia beide König waren. Das war damals üblich, geschah oft in diesen Ländern. Und durch diese Koregentschaft verschiebt sich die Rechnung und dadurch wird Manasse eben nach der Krankheit geboren. Und das ist heute unter adventistischen Theologen eigentlich der Standard, es so zu sehen. Manasse wird vor der Krankheit geboren. Und nach der Krankheit setzt Hiskia ihn zum Koregenten ein, um eben im Falle seines Todes den Nachfolger schon eingesetzt zu haben. Das haben wir bei David und Salomo so ähnlich. Genau. Also deswegen der Hintergrund, das, was wir vielleicht so aus Menschen in Gottes Hand kennen, ist nicht mehr das, wo wir heute sagen, Stand unseres Wissens, sondern wir gehen heute davon aus, Manasse ist geboren worden, vor der Krankheit Hiskias und ist dann eben zum Koregenten eingesetzt worden. Gut, lasst uns vorfahren. Das heißt, dann geschah ein Wunder. Gott heilte meinen Vater Hiskia und er gab sogar ein überwältigendes Zeichen. Die Sonne am Himmel ging zurück. Wo hatte man so etwas schon mal gehört? Wo hatte Gott so etwas überhaupt schon mal getan, geschweige denn für einen einzelnen Menschen? Seht ihr, dass Hiskia wirklich der Liebling Gottes war? Eine unglaubliche Geschichte, aber ich habe es mitbekommen. Nun, die Babylonier kamen. Sie wollten Erklärung für das Phänomen, das sie hier beobachtet hatten. Es war ja überall passiert, nicht nur in Juda. Und in Babylon gab es große Gelehrte und Sterndeuter. Sie werden noch viel leisten, davon bin ich überzeugt. Nun, sie kamen und wollten Erklärungen. Mein Vater zeigte ihnen unser Reich. Und er redete auch von dem großen Arzt. Aber dann wollten sie ihn sehen. Und das war meinem Vater peinlich, denn Gott ist ja unsichtbar. Und so zeigte er seinen Hofarzt Abdel. Und, wo er schon mal dabei war, zeigte er auch gleich die großen Schätze. Und da er Gott schon einmal weggelassen hatte, dachte er jetzt gar nicht mehr daran, Gott zu verherrlichen. Was dachte er sich dabei? Man beißt nicht die Hand, die einen füttert. Gott hatte ihm doch all den Reichtum und das Ansehen gegeben. Alles, was mein Vater besaß und hatte, war ein Geschenk Gottes. Auch die Gesundheit, das Leben hatte er von Gott erhalten. Und trotzdem in diesem Moment dachte Hiskia nicht an Gott. Wenn er zumindest mal an uns gedacht hätte. Er war wie Achan. Der, der von gebannten Gut Gott stahlte. Hiskia war auch ein Dieb, er stahl Gott noch mehr, nämlich den Ruhm. Und es kam, wie es kommen musste. Jesaja, der Freund, der Ratgeber in der Not, der Prophet Gottes, kam zu ihm. Und er redete das, was kommen musste, vom Gericht. Von dem, dass Gott Böses, das Hiskia getan hatte, ahnden würde. Ich hatte recht. Ich wusste, dass das die Konsequenz sein würde. Aber dann kam der Hammer. Weil Gott ihn liebte, würde das Unglück erst seine Söhne treffen. Ich habe den Wortlaut noch im Ohr. Wir lesen es in Jesaja 39, die Verse 5 bis 7. Höre das Wort des Herrn Zebaoth. Siehe, es kommt die Zeit, dass alles, was in deinem Hause ist und was deine Väter gesammelt haben bis auf diesen Tag, nach Babel gebracht werden wird, sodass nichts zurückbleibt, spricht der Herr. Dazu werden sie von deinen Söhnen, die von dir kommen werden, die du zeugen wirst, einige nehmen, dass sie Kämmerer werden müssen am Hofe des Königs von Babel. Natürlich hatte er recht. Wer war schon so beschränkt, dass er einem raubmörderischen Volk alle seine Schätze zeigte? Und dazu gleich noch die Verteidigungsanlagen und wie sie funktionierten. Eine genaue Auskunft über die Anzahl der Soldaten und ihre Bewaffnung. Wo hatte mein Vater nur seinen Verstand gelassen? Wie konnte er einem feindlichen Volk so viel verraten, nur weil es ihm ein paar Geschenke gebracht hatte und sie ihm schmeichelten? Ihr findet seine Reaktion schlecht? Wartet ab, das Beste kommt noch. Nämlich seine Reaktion auf diese Worte. Keine Einsicht, keine Trauer, keine Spur von Reue. Und Hiskia sprach zu Jesaja, das Wort des Herrn ist gut, dass du sagst. Ja wie, warum denn gut? Nun, er dachte bei sich, es wird noch Friede und Sicherheit sein, solange ich lebe. Und spätestens hier verstand ich gar nichts mehr. Mein Vater fand es gut, dass nach ihm kommen sollte? Waren ihm denn seine Söhne egal? Wie konnte ihm unser Schicksal gleichgültig sein? Und Gott, der war auch nicht besser. Denn was hatte ich denn damit zu tun? Was hatte ich denn damit zu tun, dass mein Vater diesen Fehler gemacht hat? Ja, ich war der Korregent, aber ich war nicht verantwortlich für die Reaktion meines Vaters. Sollte ich für die Fehler von ihm bestraft werden? Da sprechen die Propheten immer so gerne von der Gerechtigkeit Gottes und seine Priester und Propheten. Aber wo ist hier die Gerechtigkeit Gottes zu sehen? Oh, ihr möchtet gern Heiligen und Diener Gottes des Schöpfers. Bin ich denn allen egal? Eunuch in Babylon? Meine Männlichkeit verlieren für die Fehler meines Vaters? Und diesem Gott soll ich gehorchen? Vergiss es. Und in diesen Minuten veränderte sich mein Leben. Ich war verflucht. Alles konnte ich vergessen. Herrschaft, Ehre, eine Ehe zu führen. Das Schwert der Vernichtung schwebte von jetzt an über mich und konnte mich jederzeit treffen. Ihr lacht vielleicht. Aber bisher hatte sich jede Vorhersage Jesajas erfüllt. Keine einzige von ihm war falsch. Sogar die an meinen Großvater, dass eine Jungfrau einen Sohn gebären sollte. Aber wie sollte ich reagieren? Wie mein Vater weinen und flehen, dass dieser Gott sein Unheil abwendete? Ich bin keine Memme und diesem Gott wollte ich nicht dienen. Ich kann keinen Gott dienen, der seine Lieblinge hat und der andere für die Fehler seiner Lieblinge leiden lässt. Kurze Zeit später starb mein Vater. Ich kann nicht sagen, dass ich groß getrauert habe. Und jetzt, mit 21 Jahren, nach 10 Jahren Korregentschaft mit meinem Vater, war ich der König. Was sollte ich tun? Nach welchen Gesetzen sollte ich das Land führen? Natürlich glaubte ich an Gott. Aber das war ja mein Problem, deswegen hatte ich ja Angst. Aber einem solchen Gott zu dienen? Nein, danke. So sagte ich Jahwe auf Wiedersehen und führte Juda, mein Königreich, anderen Göttern zu. Klar hatte ich gelernt, dass Jahwe der Schöpfer und damit auch der stärkste Gott ist. Aber vielleicht gab es doch irgendwo anders Rettung für mich. Vielleicht macht es ja die Masse an Göttern. Als erstes brachte ich Jahwes Stimme zum Schweigen. Jesaja starb grausam, zersägt auf meinen Befehl. Ich war nicht dabei. Ich hatte Angst, dass er reden könnte. Reden von Jahwe. Auch alle anderen treuen Propheten mussten sterben. Zum Glück gab es genügend, die für Geld auch von anderen Göttern weissagten. Und so baute ich allen Göttern Altäre, von denen ich mal gehört hatte. Baal, Asherah, Dagon, Isis, Osiris, Ra, Nabuk und viele andere mehr. Die Hügel um Jerusalem konnten all die Altäre nicht fassen. Ich holte mir Priester, die ihre Rituale ausführten, und nahm sogar selber daran teil. Sogar meinen Sohn opferte ich dem Moloch, und nicht nur einen. Irgendwo musste doch Sicherheit zu finden sein. Irgendwie musste ich doch dieses Unheil, das über mir schwebte, abbauen können. Die Bürger Jerusalems, fragt ihr? Die waren leicht zu verführen. Die meisten machten sogar mit, als ich im Tempel Jahwes andere Statuen errichten ließ und den Dienst für Jahwe verbot. Kein Altar, kein siebenarmiger Leuchter, keine Bundeslade, kein Jahwe. Von jetzt an regierten meine Götter zu Jerusalem. Leider hörte Jahwe nicht auf zu reden. Zwar gab es nur wenige, die in seinem Namen sprachen, und auch die natürlich nicht lange. Dafür sorgte ich schon, denn ich stellte sie als Gegner des Landes dar und ließ sie öffentlich verfolgen und hinrichten. Ihr einfacher Lebensstil und ihre Reinheit machte wohl auch den anderen Bürgern Jerusalems zu schaffen, sodass ich viele Unterstützer fand. Ich brauchte sie gar nicht groß aufzuhetzen. Die Tage des Mordens gingen in die Geschichte ein. Mann, Frau, Kinder, alle, die zu ihnen gehörten, ganz egal. Trotzdem störte es mich, denn ich konnte eine leise Stimme in meinem Inneren nicht zum Schweigen bringen, egal was ich tat. Alles Blut, das Jerusalem von seinen Dienern bedeckte, wusch mein Gewissen nicht rein. Und so kam es, wie ich es befürchtet hatte. Ein Festmahl. Ich hatte wirklich versucht, alles abzuschütteln, alle Sorgen zu vergessen und einfach einmal das Leben zu genießen. Aber plötzlich war da ein Mann. Ich weiß nicht, wie er an den Wachen vorbeigekommen ist. Er schaute mir in die Augen mit einem Blick der Liebe, für die ich alles getan hätte. Seine Worte aber waren hart. Weil Manasse, der König Judas, all diese Gräuel vor dem Herrn, dem Gott Israels, getan hat, werde ich ein solches Unheil über Juda und Jerusalem kommen lassen, wie man sie vorher noch nicht gehört hat. Es waren seine letzten Worte, aber leider sehr mächtige. Bei einem Ausritt begegnete ich einer assyrischen Truppe. Sie waren schneller als ich. Ich fiel in ihre Hände und wurde als Gefangener nach Babel gebracht. Aber ich wurde nicht verstümmelt. Dort steckte mich in ein Loch. Hochsicherheitsgefängnis. Feucht, kalt, eklig, viele Ratten. Und still. Kaum Licht. Jetzt konnte ich Jahwe nicht mehr entfliehen. Jetzt konnte ich seine Stimme nicht mehr zum Schweigen bringen. Und endlich hörte ich auf seine Stimme. Ich lernte viel. Es war viel Neues, was er mir dort zu sagen hatte. Ich lernte, dass die Gerichtsandrohung nicht unbedingt mir gegolten hatte. Wie Jona der Stadt Ninive im Auftrag Gottes das Gericht angekündigt hatte, so wollte Gott auch mich nur warnen vor dem Unheil, wenn ich ihm nicht folgen würde. Wenn ich ihm aber gehorsam geblieben wäre, hätte er mich bewahrt und auch mich reich gesegnet. Er war doch gerecht und liebevoll. Das Bild stimmte nicht, dass er seine Lieblinge hat, sondern dass er jeden, der sich zu ihm kehrt, annimmt und ihm seine Güte und Barmherzigkeit zeigt. Und in diesem Moment regte sich in mir Hoffnung. Wenn Gott wirklich gerecht und barmherzig ist, wenn er wirklich gnädig ist, dann könnte er mich sogar hier im Gefängnis in Babylon hören. Es war meine letzte Hoffnung und ich wagte es. Mit zitternder Stimme bekannte ich Gott meine Schuld und bereute, dass ich so lange von ihm davongelaufen war. Ich meinte es ernst. Es tat mir leid, dass ich Gott so falsch verstanden hatte. Es tat mir leid, dass ich meine Frustration auf ihn projiziert hatte. Und das Wunder geschah. Anstatt mich zu Tode zu foltern, holten die Assyrer mich aus dem Kerker und brachten mich zurück nach Jerusalem und setzten mich wieder als König ein. Ich konnte es nicht glauben. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber bei seiner Macht ist Gott einfach nichts zu schwer. Gott hatte mich erhört. Er hatte mir wirklich vergeben. Ich war wieder daheim. Ich war bei ihm. Aber wohin war ich da zurückgekehrt? Das Land und die Stadt Jerusalem waren in einem erschreckenden moralischen Zustand. Abfall von Gott und Ungehorsam gegen Gott hatten ihre Früchte gebracht. Natürlich schaffte ich allen Götzendienst wieder ab, zerstörte alle Götzenbilder und ließ den Tempeldienst für Jahwe wieder nach seinen Vorschriften ausführen. Aber rückgängig machen konnte ich nichts. Manchmal hatte ich Angst vor meinem eigenen Volk. Die meisten Menschen wollten Gott nicht mehr nachfolgen. Sie verschlossen ihre Ohren gegen die Liebe Gottes und seinen Forderungen, die doch nur zu unserem Besten dienen sollen. Und es brennt in meinem Herzen, wenn ich darüber nachdenke, dass ich sie auf diesen Weg geführt habe. Ja, Gott hat mir meine Rebellion vergeben. Aber die Folgen bleiben. Und ich fürchte, dass die Saat einmal die endgültige Vernichtung bringen wird. Jetzt kennt ihr meine Geschichte. Ich weiß, ihr seid wahrscheinlich überrascht. Diese Seite meines Vaters kanntet ihr vielleicht noch nicht. Ich bin mir sicher, Gott hat auch ihm vergeben. Ich frage mich aber manchmal, ob es auch andere Menschen gibt, die sich von Gott verflucht fühlen oder die unzufrieden mit seinen Führungen sind. Vielleicht ja gerade du. Vielleicht bist du Christ. Vielleicht bist du Adventist. Vielleicht gehörst du zum Volk Gottes. Aber innerlich rebellierst du vielleicht genauso gegen diesen Gott und seine Führungen wie ich damals. Würdest seine Gebote am liebsten abschaffen und das tun, was du möchtest. Aber etwas hindert dich daran. Vielleicht bist du auch enttäuscht von denen, die eigentlich immer so fromm scheinen und andere Menschen doch täuschen. Vielleicht bist du von Gottes Führung in deinem Leben enttäuscht. Vielleicht fühlst du dich verflucht, weil eine Krankheit in deinem Leben ist oder anderes Leid dir geschehen ist. Vielleicht, weil du das Gefühl hast, dass Gott möchte, dass du leidest und dass er sich gegen dich verschworen hat. Ich bin mir sicher, ich könnte noch mehr Beispiele aufzählen. Aber ich möchte heute Morgen erzählen, was ich erlebt habe. Gott ist Liebe. Er liebt jeden Menschen und möchte, dass es ihm gut geht. Seine Gebote sollen uns Freude bringen, sollen uns Frieden bringen, sollen das Wohlergehen uns schenken. Und Gott ist gerecht. Er möchte sich um jeden Menschen kümmern. Das, was wir suchen in unserem Inneren, das finden wir nur bei ihm, nirgendwo sonst. Selbst wenn wir weggelaufen sind und rebelliert haben, vergibt er uns, wenn wir wieder zu ihm zurückkommen. Ich wünschte, ich hätte Gott von Anfang an gesucht. Wie viel Leid und Unglück hätte ich mir selbst und anderen Menschen ersparen können. Heute höre ich auf Gottes Stimme und bin mir sicher, dass er auch zu dir ganz deutlich spricht. Ja, manches ist unangenehm, weil er uns oft zeigt, wo wir auf dem falschen Weg sind. Aber ich weiß, es ist genau das, was wir brauchen, um heil und gesund zu werden. Frieden und Geborgenheit finden wir nur bei ihm. Glaube mir, denn ich, Manasse, habe alle anderen Wege ausprobiert. Keiner führt ans Ziel. Vielleicht hast du aber auch Ähnlichkeit zu Hiskia. Vielleicht hast du zu wenig Zeit für deine Kinder. Vielleicht signalisierst du deinen Kindern damit, Gott kümmert sich nicht um dich. Gott hat keine Zeit für dich. Du bist in Gottes Augen nicht so wertvoll. Vielleicht denkst du, dass Gott nur an deinem Gehorsam interessiert ist. Dass Gott dich nur liebt, wenn du so lebst, wie es Vater und Mutter wollen. Dann möchte ich dir zurufen, erkenne, dass du durch dein Verhalten ein Bild von Gott vermittelst. Dass du Gott nicht nur durch Gehorsam, sondern auch durch Liebe und Zuwendung an andere Menschen repräsentierst. Vielleicht tust du es, weil dein eigenes Herz verletzt ist, weil auch mit dir so umgegangen wurde. Komme wirklich zu Gott. Er möchte dich heilen. Er möchte die Verletzungen in deiner Seele stillen und möchte dir helfen, dass du durch dein Verhalten für andere nicht zum Stolperstein wirst, sondern dass Liebe und Gerechtigkeit auch in deinem Leben sich verbinden. Suche Gott von ganzem Herzen und er wird sich finden lassen, egal wo du stehst. Amen.